Es war einmal ein Prinz weit drüben im Märchenland. Weil er ein Träumer war, liebte er es, auf einer Wiese nahe dem Schloss zu liegen und träumend in den blauen Himmel zu starren. Er liebte diese Wiese, auf der die Blumen wuchtiger und schöner blühten als anderswo. Dort träumte er von weißen Schlössern mit hohen Spiegelfenstern und schönen, weitläufigen Terrassen. Eines Tages starb der alte König. Der träumende Prinz wurde sein Nachfolger. Und so stand er oft auf seinen schönen, weitläufigen Terrassen seines weißen Schlosses mit den hohen Spiegelfenstern. Und er träumte von einer kleinen Wiese, wo die Blumen wuchtiger und schöner blühten als sonst wo. Mit diesem kurzen Märchen erinnert uns Bertolt Brecht daran, dass wir dazu neigen, das Glück immer dort zu vermuten, wo wir gerade nicht sind. Dort das Glück zu suchen, an einem anderen Ort als da, wo wir sind. Und die Geschichte von Naomi und Ruth zeigt uns, dass das Glück oft näher ist, als wir denken. Und dieses Glück finden Menschen, die nicht vom Glück träumen, sondern ein gottesfürchtiges Leben führen, wie die Hauptpersonen in diesem Buch, Naomi, Ruth und Boas. Heute beschäftigen wir uns also mit dem letzten Kapitel dieser schlichten und eindrücklichen Erzählung. Boas hatte Ruth nach jener besonderen Nacht versprochen, dass er so schnell wie möglich abklären wird, ob er sie heiraten kann oder ob der Mann, der näher verwandt zu ihr ist, sie heiraten wird. Er ging also am nächsten Tag zum Stadttor, wo die Ältesten der Stadt saßen. Wir haben hier eine Ausgrabung, jetzt ist leider vom Beamer her hier etwas dunkel. Das ist so ein Stadttor, das ist eines der ältesten Stadttore, 5000 Jahre alt. Und durch dieses Stadttor war schon der Abraham gegangen. Und hier habe ich ein Modell von diesem Stadttor. Also es ist nicht einfach ein Tor, sondern das sind Räume. Und hier drin, in diesem Stadttor drin, saßen die Ältesten der Stadt. Dort wurden Rechtsfälle besprochen und entschieden. Und Boas setzte sich nun in das Stadttor und als der Mann durchs Stadttor lief, der näher mit Ruth verwandt war als er, bat er ihn, sich neben ihn hinzusetzen. Er holte 10 Männer dazu, die als Zeugen nötig waren, damit eine rechtsmäßige Vereinbarung getroffen werden konnte. Das war so quasi ein Mindestanspruch. Es mussten immer 10 Männer dabei sein. Und die hat er dann zu sich genommen und als sich alle gesetzt hatten, sagte Boas zum Löser, also zu dem Mann, der näher mit Ruth verwandt war. Das ist der Löser. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die werden Löser genannt. Du weißt, dass Naomi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist. Sie bietet den Landanteil zum Verkauf an, der unserem Verwandten Elimelech gehört. Naomi war also noch Besitzerin des Landes ihres Mannes Elimelech. Und da sie, so wie es aussah, keine Nachkommen haben würde, die dieses Land erben könnten, wollte sie es verkaufen und vermutlich auch deshalb, weil sie ja Geld brauchte. Und damit wir das nun, was geschieht, besser verstehen können, will ich erklären, wie das mit dem Grundbesitz in Israel geregelt war. Als Israel nach 40-jähriger Wüstenwanderung das Land Kanaan eroberte, teilten sie das Land Kanaan unter sich auf. Hier haben wir die ganze Einteilung der Stämme. Und wer das nachlesen will, wer das nicht optisch sehen will, sondern nachlesen, der kann im Buch Josua ab Kapitel 12 alle Grenzen lesen. Ob ihr sie dann zuordnen könnt, ist ein anderes Thema. Aber da wurde das Land dann unter den Stämmen Israels aufgeteilt. Und das blieb dann eigentlich so. Und jeder Stamm wies den einzelnen Familien auch wiederum Land zu. Es gab dann also quasi, war mal diese Landteilung und dann war es auch so, dass innerhalb der Stämme jeder Familie, je nach Größe der Familie, Land zugewiesen wurde. Die einen haben etwas mehr bekommen, die anderen etwas weniger, je nachdem, wie groß denn die Familie war. Und dieses Land, nehmen wir jetzt an, das ist das Land der Naomi, das nannte man im Volk Israel, das war der Erbbesitz. Und dieser Erbbesitz heißt so, weil dieses Land über Generationen hinweg immer in der Familie bleiben muss und weitervererbt wird. Deshalb ist das der Erbbesitz, denn das die Familie oder dann die Sippe hatte. Und so, wie das jetzt Naomi wollte, ist dieser Teil verkaufen, weil sie Geld brauchte. Aber Gott hatte in diesem Fall, wenn sowas geschieht wie Naomi, dass sie das Land verkaufen muss, weil sie das Geld braucht, hat er eine Regelung für diesen Erbbesitz, den finde ich sehr interessant und sehr bemerkenswert. Er hatte eine Regel, dass wenn eine Familie, die verarmt ist und das Land verkaufen musste, das Land wieder an die Familie zurückfallen kann. Also Gott hat es quasi im ganzen Konzept des Volkes Israel so angelegt, dass jede Familie, jede Sippe wieder eine Chance bekommt, neu anzufangen. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und das ging so, es gab nämlich die Vorschrift, und die Bibel gut kennen, können mir das jetzt natürlich sofort sagen. Wie heißt das? Wie heißt das, diese Praxis? Die hat einen bestimmten Namen. Ich schreibe mal die Zahl hin, dann erinnern sich vielleicht einige daran. Jubeljahr. Alle 50 Jahre sollte es in Israel ein Jubeljahr geben. Dieses Jubeljahr hat die Funktion, dass wenn Naomi jetzt Kinder bekäme, jetzt hat sie das Land verkauft und das Jubeljahr, im Jubeljahr kann dann das Kind dieses Land zurückholen. Das ist der Erbbesitz der Familie, der geht, fällt nach 50 Jahren wieder auf die Familie zurück, auch wenn sie das Land verkaufen musste. Und das Land, der Landpreis wurde in Israel berechnet, immer im Blick auf das Jubeljahr. Es war also eine Art Baurecht. Man hat sich, wenn ein Jude Land gekauft hat in Israel, hat er es nicht gekauft als sein Eigentum, sondern als ein Baurecht. Er konnte das Land nutzen, aber es war nicht sein Eigentum, weil im Jubeljahr musste es wieder zurückgeben. Das heißt, wenn jemand das Land verkaufte, wurde der Preis berechnet, wie lang geht es bis zum Jubeljahr. Geht es 40 Jahre, dann ist das Land teurer, als wenn es nur noch 10 Jahre geht. So war das Konzept. Ich finde das noch ganz eine schlaue Sache, muss ich sagen, weil das wirklich jeder Familie wieder eine Chance gibt. Keine Familie, die verarmt ist, muss über Generationen arm bleiben, sondern sie haben wieder eine Möglichkeit, dann sich eine Existenz aufzubauen, eine eigene. Hatte eine Familie keine Nachkommen mehr, ging das Land automatisch in den Erbbesitz des nächsten Verwandten. Also wenn jetzt hier der nächste Verwandte wäre, dann würde das Land zu ihm gehören, das wäre dann sein Erbbesitz, wenn keine Nachkommen da sind, die dieses Land erben könnten. Nun, Boas forderte seinen Verwandten dazu auf, den Erbbesitz von Naomi zu kaufen. Er wirbt den Landteil Elimelechs in Gegenwart der hier sitzenden Männer und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Sag, ob du deiner Verpflichtung nachkommen und von deinem Recht als Löser Gebrauch machen willst oder nicht. Ich will es wissen, denn du bist der Erste, als Erster an der Reihe und nach dir komme ich. Boas sagte mir deutlich, dass er dieses Land kaufen werde, würde sein Verwandter auf sein Recht verzichten. Doch der Löser wollte kaufen. Er sagte, ich mache das. Zu Ende gedacht hatte er seine Entscheidung jedoch nicht. Er ging nämlich davon aus, wenn er das Land jetzt kaufen würde, er es auch im nächsten Jubeljahr behalten könnte, denn so dachte er, Naomi wird keine Nachkommen haben, wenn er dieses Land kauft und er hat seines da, dann kann er das automatisch dann behalten, dann zahlt er vielleicht, wenn es noch 20 Jahre oder 10 Jahre zum Jubeljahr geht, bezahlt er einfach diesen Preis und dann hat er dann sein Land. So würde er seinen Erdbesitz, seine Familie vergrößern können. Doch Boas macht ihn darauf aufmerksam, dass er mit dem Landkauf eine Verpflichtung, eine zweite Verpflichtung, die wir letztes Mal angesehen haben, hat. Und zwar, wenn du von Naomi das Feld Elimelechs übernimmst, musst du zugleich die Verpflichtung übernehmen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen. Dem wird später das Feld zufallen, damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erdbesitz weiterlebt. Er müsste mit Ruth die Leviratsee eingehen, die habe ich letztes Mal beim Teil 3 dieser Predigtreihe erklärt. Jedenfalls bedeutet das, dass er Ruth heiraten und für den Lebensunterhalt aufkommen müsste. Er müsste auch dafür sorgen, dass sie ein Kind bekommt, das nicht als sein Kind gelten würde, sondern als Kind des Machlons, des Mannes der Naomi. Entschuldigung, des Mannes der Ruth. Elimelech ist der Mann Naomis. Dieses Kind würde dann diesen Erbbesitz bekommen. Mit anderen Worten, er müsste Ruth heiraten, er müsste für den Lebensunterhalt aufkommen, er müsste dieses Land kaufen und am Schluss muss er dieses Land dem Kind der Ruth praktisch verschenken. Dazu war der Löser nun nicht bereit, als er begriffen hat, was das alles nach sich zieht. Wenn es so ist, verzichte ich. Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir mein Recht als Löser ab. Ich kann es nicht wahrnehmen. Der Deal war ihm zu teuer. Er hätte mit seinem Geld das Land kaufen und es zum Schluss quasi an den Sohn von Ruth verschenken müssen. Und damit hätte er das Erbe seiner Familie verkleinert, denn er hätte aus seinem Vermögen dieses Land kaufen müssen. Das wäre Vermögen, das dann der Familie gefehlt hätte. Und er sagt, er kann das nicht oder wollte es nicht, das wissen wir nicht. Vielleicht war ihm das materiell gar nicht möglich. Und vermutlich war Boas glücklich darüber. Jetzt war er da, wo er hin wollte. Der Weg, dass er Ruth heiraten und für sie sorgen konnte, war nun offen. Jetzt mussten nur noch die vertraglichen Regelungen getroffen werden, damit niemand sein Vorgehen in Frage stellen könnte. Und das ging so. Der Löser zog seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten, erwirb das Feld. Kein Loch unten. Grund und Boden nahm man durch Betreten des Landes in Anspruch. Die Übergabe des Schuhs an einen Käufer ist ein Sinnbild dafür, dass er das Recht auf dieses Land abtreten wird. Er wird nicht selber mit seinem Schuh auf dieses Land treten, sondern er gibt ihm seinen Schuh und sagt, jetzt hast du das Recht, dieses Land quasi zu deinem Eigentum zu erklären. Er wird es nicht selber betreten. Und die Erklärung steht übrigens auch im Buch Ruth. Vielleicht war die Praxis, als das Buch Ruth geschrieben wurde, nicht mehr so bekannt. Deshalb wird es erklärt, mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechts an Grund und Boden. Nun wandte sich Boas den 10 Ältesten zu, die als Zeugen alles beobachteten und sagte, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Chilion und Machlon gehörte. Ich habe damit auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons, als Frau erworben und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbbesitz gehören wird. Machlons Name soll in seiner Sippe nicht vergessen werden und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid nun dafür Zeugen. Die Ältesten waren begeistert. In diesem Städtchen Bethlehem, wo jeder jeden kannte, hatte sich längst herumgesprochen, wie vorbildlich Ruth lebte und wie treu sie dem Gott Israels ergeben war und ihm diente. Die Ältesten freuten sich sichtlich über die Vereinbarung und die beiden getroffen hatten und sie antworteten, wir sind dafür Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Mögest du in der Sippe Ephrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. Ephrat, Ephrata, Bethlehem in Ephrata. Nur so nebenbei. Besseres konnte man Boas gar nicht wünschen und sie fügte noch einen Segenswunsch hinzu. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn Tamar und Juda. Gerne würde ich noch auf die Geschichte von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda eingehen, aber das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Aber das ist wirklich auch eine sehr spannende Geschichte. Ihr könnt selber nachlesen in 1. Mose Kapitel 37. Aber was diese Männer sagten, erfüllte sich tatsächlich. Die Familie von Ruth kann an Bedeutung nicht übertroffen werden, wie wir gleich noch sehen werden. Ermöglicht hat das Boas dieser gottesfürchtige und hingebungsvolle Mann, der keine Mühe und keine Kosten scheute, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Nun kann ich meinen Schuh wieder anlegen. Boas und Ruth heirateten und Gott schenkte ihnen einen Sohn. Die Frauen in Bethlehem waren einfach begeistert. Das war das Dorfgespräch Nummer eins. Sie beglückwünschen die Großmutter. Der Herr sei gepriesen, er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden, Israel. Wir können uns die Tragweite dieses Geschehens kaum vorstellen. In unserer Gesellschaft leben die Menschen im Wesentlichen für sich selbst. Was nach ihnen kommt, das interessiert uns eigentlich nicht besonders. Hauptsache, wir können ein möglichst gutes und angenehmes Leben führen. Doch damals, und es gibt auch heute noch Kulturen, die so leben, damals lebten die Menschen nicht einfach für sich. Die Familie, die Sippe, das Geschlecht war wichtig. Die Menschen lebten mit dem Bewusstsein, dass sich das eigene Leben in den Nachkommen fortsetzen wird und der Familienname erhalten bleibt. Sie lebten in die Zukunft. Sie freuten sich, wenn es der nächsten Generation, wenn die nächste Generation kommt und es der nächsten Generation gut ging. Und so hatten sie das Denken, dass sie weiterleben in der nächsten Generation. Natürlich war auch die Fürsorge im Alter ein wichtiger Aspekt, denn es gab weder AHV noch Pensionskassen. Wer keine Nachkommen bekam, empfand das als ein schweres Schicksal. Niemand dachte, wirklich niemand, dass Naomi noch einen Enkel bekommen würde. Ein unbeschreibliches Glück für sie. Die Frauen im Dorf freuten sich mit ihr. Sie sagten, das Kind wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen, denn sie ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, in ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Übrigens ein guter Vers für Frauenrechtsbewegungen. An ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Bemerkenswert. Eine Mutter mit 7 Söhnen war reich gesegnet. Besser ging's nicht. Denn diese Söhne konnten sich nicht nur konnten sie nicht nur versorgen, sondern sie garantierten auch den Fortbestand der Familie. Doch Naomi hatte an Ruth mehr als an 7 Söhnen. Das war ein riesiges Lob an die Ruth, die diese Frauen hier ausgesprochen haben. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegemutter. Und ihre Nachbarinnen waren immer noch aufgeregt und sie kamen, um dem Kind einen Namen zu geben, und sie gaben ihm den Namen Obed. Nun kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt dieses Buches. Zugegeben, Höhepunkte stellen wir uns anders und spannender vor. Der Höhepunkt ist nämlich der Stammbaum. Und der lautet so: Dies ist die Liste der Nachkommen von Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Obed ist, ohne dass man das damals schon wusste, der Großvater von König David. Und David ist wiederum ein direkter Vorfahre von Jesus. Matthäus gibt zu Beginn seines Stammbaums einen großen Überblick, das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und da haben wir die ganze heilsgeschichtliche Linie gleich in einem Satz. Natürlich hatte weder Naomi, Ruth noch Boas eine Ahnung davon, was für einen wichtigen und ehrenvollen Platz im Rettungsplan Gottes einnahmen. Übrigens ist das auch der Hauptgrund, dass diese Geschichte in den Kanon des Alten Testaments aufgenommen wurde. Das Buch Ruth behandelt in besonderer Weise das Kernthema der Bibel, Jesus Christus, der Messias, der in die Welt kommt, um uns Menschen zu retten. Wäre das nicht der Fall? Es gab einige solche wunderbare Geschichten, wo Gott im Hintergrund wirkte. Aber weil das nun mit Jesus, dem Erlöser der Welt, zu tun hat, hat dieses Buch Platz gefunden im Kanon. Deshalb ist es so bedeutungsvoll. Deshalb ist das eigentlich der Höhepunkt der Geschichte. Das Buch Ruth behandelt dieses Kernthema. Das Buch Ruth gibt uns Einblick, wie Gott sein Versprechen erfüllt, das er Abraham gegeben hatte, einen Nachkommen zu schicken, durch den alle Menschen gesegnet werden. Und gegenüber den Galatern nimmt Paulus Bezug auf dieses Versprechen. Er schreibt: So verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham seiner Nachkommenschaft gemacht wurde. Übrigens sagte Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Anzahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und dieser eine ist Christus. Dieser eine Nachkommen ist der einzige, durch den alle Menschen gesegnet werden. Wie Petrus gegenüber dem Hohen Rat in Jerusalem bezeugte, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Nur Jesus kann uns retten. Nur er kann das Problem unserer Schuld lösen. Keine Religion, kein Heiliger, kein Priester, kein Engel und was und wo auch immer kann uns retten. Jesus allein rettet. Er selbst sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bist du gerettet? Ich frage nicht, ob du fromm oder religiös bist. Das muss ich gar nicht fragen, das bist du sowieso. Jeder Mensch ist religiös auf seine Art. Ich frage, ob du gerettet bist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Bist du gerettet? Durch Jesus Christus. Hast du Jesus einmal im Leben eingeladen? Nun, das Buch Ruth erzählt eine schöne Geschichte von Menschen, die in schwierigen Lebensumständen Gott treu geblieben sind. Es erzählt uns die Geschichte, wie Gott unscheinbar in die Leben von gottesfürchtigen Menschen hineinwirkt, ohne dass sie die Tragweite dessen, was geschieht, erkennen können. Die Geschichte zeigt uns, wie Gott in unser Leben hineinwirken kann und wir nicht erahnen können, welche Tragweite unser Leben hat. Diese Geschichte zeigt uns, wie normal und unspektakulär sich gottesfürchtiges Leben gestaltet. Finde ich wichtig für unsere Zeit, wo wir den Eindruck haben, der Glaube ist nur dann gut und richtig und qualitativ hochstehend, wenn wir von unzähligen Wundern erzählen können. Aber diese Geschichte zeigt uns, wie normal und unspektakulär ein gottesfürchtiges Leben auch aussehen kann. Und genauso ist es eben in unserem Leben. Da geschieht oft nicht viel Spektakuläres. Ja, es kann sogar den Anschein machen, Gott würde sich gegen uns stellen. Das muss die Naomis Empfinden gewesen sein, als sie mit Ruth nach Bethlehem zurückkehrte. Sie sagte den Leuten, mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen, arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Doch am Ende wurde alles gut. Deshalb habe ich diese Predigtreihe so überschrieben, eine dramatische Geschichte mit Happy Ends. Und viele von uns, die hier sitzen, haben vielleicht eine dramatische Geschichte. Aber ihr habt ein Happy End. Es kommt ein Happy End. Vielleicht hilft uns das Buch Ruth, von den Gedanken Abstand zu nehmen, die immer wieder versuchen wollen, Ereignisse in unserem Leben zu deuten. Vermutlich wird uns das nie wirklich gelingen. Vor allem dann nicht, wenn wir in der Situation drin sind. Ich möchte euch dazu eine kurze chinesische Geschichte von einem armen Bauern erzählen, die uns da helfen kann. Dieser Bauer hatte einen kleinen Acker, ein altes, müdes Pferd und er konnte sich und seinen Sohn knapp, seinen einzigen Sohn, gerade so am Leben erhalten. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon, alle Nachbarn kamen, bedauerten ihn wegen seines Unglücks. Der Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass das ein Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte 10 Wildpferde mit sich. Die Nachbarn kamen ganz aufgeregt und gratulierten mir und sagten, ah, was für ein großes Glück ist dir jetzt nun begegnet. Der Bauer antwortete nachdenklich, woher wisst ihr, dass das Glück ist? Der Sohn fing die Pferde ein, nahm sich das Wildeste und ritt los. Aber das wilde Pferd warf ihn ab und der Sohn brach sich ein Bein. Alle Nachbarn kamen und jammerten über das Unglück. Und der Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass das Unglück ist? Bald darauf brach ein Krieg aus und alle jungen Männer mussten zur Armee. Nur der Sohn mit seinem gebrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Die Nachbarn kamen wieder und sagten, was für ein Glück! Der Bauer dachte, komm, hat eh keinen Sinn. Sie begreifen es nicht. Begreifen wir das? Dass wir eigentlich nie wirklich sagen können, das zuordnen, was uns geschieht im Leben? Nehmen wir das Leben doch einfach so, wie es kommt. Nehmen wir die Hochs und die Tiefs. In eine gesunde Gelassenheit, die gehören zu einem Leben, in ein Leben hinein. Es gibt viele, die leben, ja, kürzlich ein Freund gesagt, wenn ich jetzt zurückdenke, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich enttäuscht über mein Leben, weil ich mir das Leben ganz anders vorgestellt habe. Und alle meine Wünsche, meine großen Wünsche haben sich nicht erfüllt. Zum Glück ist er gläubig. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber wir irren uns, wenn wir meinen, wir können deuten, was denn besser ist. Das finde ich immer so spannend, dass wir immer denken, mit diesem Vers wollen wir dann immer noch die Erklärung hinterherbringen. Ja, weißt du, das ist jetzt das Beste. Wir wissen es nicht. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott Übersicht über unser Leben hat. Ohne sich der Bedeutung der Ehre bewusst zu sein, hielten die beiden Frauen, Naomi und Ruth, den Vorfahren des Retters dieser Welt in ihren Armen. Das muss man sich mal vorstellen. Was unser Leben bewirkt, können wir meist gar nicht erahnen. Eines ist sicher. Unser Leben hat weit größere und weitere Ausstrahlung, als wir uns vorstellen können. Wir haben eigentlich eine leichte Aufgabe. Wir müssen nur im Kleinen Gott treu sein. Echter Glaube zeichnet sich durch viele kleine Schritte und Entscheidungen aus, die wir jeden Tag bewusst oder unbewusst treffen. Und wir werden einmal staunen, wohin uns dieser Glaube führt. Nämlich dorthin, wo Johannes in seiner Vision eine Stimme vom Thron Gottes hörte, die ihn auf unsere Zukunft hinwies. Die Stimme rief, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wenn es so weit ist, werden wir am Ziel unseres Lebens angekommen sein. Und ich kann euch sagen, das ist definitiv ein Happy End. Und wir werden keine einzige Entscheidung bereuen, die wir zur Ehre Gottes getroffen haben. Und wir werden keine Minute bereuen, die wir ins Reich Gottes investiert haben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für diese Geschichte von Ruth, Naomi und Boas, die uns zeigt, wie du in Leben hineinwirkst, oft so, dass wir das gar nicht realisieren und deuten können. Und ich denke, viele von uns werden mal in der Ewigkeit darüber staunen, wie du in unser Leben hineingewirkt hast. Und hilf uns einfach, eine gesunde Gelassenheit zu haben. Nicht immer zu meinen, wir müssen alles irgendwie deuten, ob wir in einem Tief sind oder in einem Hoch. Sondern dass wir einfach dir vertrauen, das tun, was wir denken, dass das dir gefällt und was richtig ist. Und dann werden wir dieses Happy End erleben. Amen.